Steirer Stimmen, der neue Woche Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Region.
Ja, ich bin heute in Sulmeck-Greit in der Gemeinde St. Martin im Sulmtal. Das ist im Bezirk Deutschlandsberg, auch genannt der Schilcher Bezirk. Genau genommen bin ich hier am Anwesen von Senta und Gerhard Roth, dem international gefragten und auch vielfach ausgezeichneten Schriftsteller, der erst kürzlich seine Venedig-Trilogie mit dem letzten Roman jetzt veröffentlicht hat, zusätzlich zu einem Bildband. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung, für die Möglichkeit zu diesem Gespräch.
Gerne.
Und ich freue mich, dass ich hier sitzen darf unter dem legendären Nussbaum, der, glaube ich, viel zu erzählen hätte, wenn er könnte.
Ja.
Und mit einer herrlichen Aussicht in das weststeirische Hügelland, wie sein Kosmopolit wie Sie ausgerechnet hier nach Sulmeck-Greit gekommen. Wie hat es dazu geführt?
Ich bin ein Kosmopolit, aber genau genommen ein Liebhaber des Landes.
Ja.
Das ist nicht widersprüchlich in meinem Leben, das gehört dazu. Ich habe im Laufe dieser mehr als 40, bald schon 50 Jahre, die ich hier bin, so etwas wie ein Heimatgefühl entwickelt.
Und wie ist es ausgerechnet hier in diesen Zipfel der Steiermark? Wie sind Sie auf diesen Flecken Erde gekommen?
Ich bin als Kind nach dem Zweiten Weltkrieg mit meinem Vater oft in der Gegend Groß St. Florian herumgegangen.
Okay.
Und da ging es darum, dass man versucht hat, Nahrungsmittel zu tauschen gegen Gegenstände. Mein Vater war Arzt, der hat das anders aufgesattelt. Das Pferd, der hat, ist als Arzt herumgegangen und hat gefragt, ob es jemanden Kranken gibt. Und dann wurden wir meistens zu den Kranken geführt. Mein Vater hat immer erzählt, dass ich sein Nachfolger werde. Und ich durfte damals schon als Bub, 7, 8 Jahre, die damaligen Spritzen sterilisieren. Das hat, da haben wir die mitgenommen. Das waren diese Stahl- und Glas, Stahl- und Glasspritzen, die sterilisiert werden mussten. Und die wurden dann mit entsprechenden Injektionsmaterial gefüllt und dann eben an Kranke weitergeben, so wie Impfungen oder auch später ging es dann auch um Penicillin. Und da hat mein Vater damals eine Menge Patienten gehabt und die Gegend habe ich nie vergessen. Wir sind immer wieder dann dorthin gefahren. Manche Patienten haben uns dann als Erwachsene, es waren ja auch Kinder damals, noch immer geflügelt gebracht zum Essen zu Weihnachten oder einen Wein. Und wir sind dann auf Besuch dorthin gekommen. Mein Vater hat dann im Fall, dass es notwendig war, noch immer als Arzt weiter behandelt.
Habe ich das richtig in Erinnerung? Sie haben auch einige Semester Medizin studiert?
Ja, ja, ich habe es dann dem Wunsch meines Vaters entsprechend gemacht, aber mein Herz war immer voll damit beschäftigt, dass ich eines Tages Schriftsteller werden will. Und ich hatte eine Großmutter aus Siebenbürgen und die hatte ein Nervenleiden. Und hat immer so Schnalzgeräusche mit dem Mund gemacht und Gesichtszuckungen gehabt und hat aber wunderbar erzählen können. Und das, wir wurden dann ein Liebespaar im Sinne von Großmutter und Kind. Und die anderen Kinder haben, meine Brüder auch, haben eher Abstand gehalten zu ihr, weil sie eben etwas eigentümlich war. Aber ich habe mich davon angezogen gefühlt, von ihrer Art und Weise. Und dann sind wir ganz intensiv bis zum 10. Lebensjahr im selben Haus zusammen gewesen. Und sie hat mir immer Geschichten erzählt. Und als ich dann nicht mehr ein böses Ende hören wollte. Es ging sehr oft um den Vesuv und den Ausbruch des Vesuv in Neapel, und zwar aus der Plinius-Perspektive, dem lateinischen Dichter. Der hat den tatsächlichen historischen Ausbruch des Vesuv beschrieben. Habe ich dann begonnen damit und von ihr eingeladen, selbst den Anfang oder das Ende zu erzählen. Mhm. Und wenn ich den Anfang erzählt habe, habe ich schon damit begonnen, dass es auf dem Meer geschieht, der Ausbruch, und die Menschen, die die Hauptrollen waren, sind, die es von Weitem gesehen haben und denen ist nichts passiert. Oder ich habe das Ende einfach immer Rettungen erfunden von den Menschen, und meine Großmutter war begeistert davon und hat dann immer weiter und weiter mich eingeladen, Erzählstücke zu übernehmen. Mhm. Und als sie dann gestorben war, habe ich von ihr bekommen den Baedeker, von ihrer Hochzeitsreise mit ihrem Mann, und die war nach Neapel. Und da hat sie den alten Baedeker noch gehabt von der Hochzeitsreise, und da habe ich das alles wiedergefunden, was sie mir erzählt hat. Der Plinius ist gestanden und der erste Ausbruch des Vesuv ist drinnen gestanden. Und das habe ich dann, und das hat sie dann auch ausgebaut und hat sich durch den Kopf gehen lassen, was da für Abenteuer passieren könnten. Und das ist noch immer ein mich sehr beschäftigendes Relikt unserer großen Zuneigung.
Schön. Ich habe den Nussbaum erwähnt. Ich schätze, er hat schon sehr viel gesehen an schriftstellerischer Arbeit bei Ihnen, auch jetzt für die jetzt vollendete Trilogie. Ist das richtig?
Ja. Er hat auch viele Besucher gesehen, das ging in alle Lebensrichtungen, von Schriftstellerkollegen über berühmte Maler von Attersee angefangen, alle, die im Kreithaus ausgestellt haben, habe ich da eingeladen und dann zuerst zu mir gebracht, auch viele Schauspieler, Moretti oder was weiß ich alles, die sind immer dann stundenlang bei mir da gesessen und wir haben uns gut unterhalten, und ich war noch gesünder und konnte fest mittrinken mit den entsprechenden, und da gab es immer die schönsten Lebensabschnitte von fremden Menschen zu hören. Es war auch der Erzbischof von Salzburg jetzt, Lackner, ja, bei mir, aber auch Krautwaschl, und also sind verschiedensten, aus verschiedensten Bereichen. Es waren Politiker da, so wie der Woves oder der jetzige Kultur-Landesrat.
Drexler?
Ja, Drexler. Mhm. Und da gab es sehr viele interessante Gespräche.
Wunderschön.
Der Herr Nussbaum hat alles gehört.
Und mitgelesen.
Ja.
Venedig, warum immer wieder Venedig?
Ja, ich war als Kind in Venedig. Da war ich so 12 Jahre alt. Und mein Vater, der eigentlich ein ungläubiger Mensch war, hat mir als erstes, er kannte Venedig schon, den Markusdom gezeigt. Mhm. Und das hat mich derart überwältigt damals. Es war noch eine ganz andere Zeit, ohne Fernsehen, ohne bunte Illustrierte, oder es gab es schon vielleicht in der Anfangszeit, aber es gab jedenfalls noch kaum Kenntnisse von anderen Weltteilen, Ausland. Und wir haben in der Schule im Religionsunterricht sehr viel schon mitbekommen, auch aus der Bibel gehört. Und plötzlich, wie ich da hineingegangen bin, den riesigen, aus goldenen Mosaiken bestehenden Dom, war ich so überwältigt, dass war irgendwie wie ein Beweis, dass alles wahr ist, dass ich dann die ersten 2-3 Tage hernach mir diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind und ich mir vorgenommen habe, ich werde das sicher noch einmal sehen, sind aber dann doch 20 Jahre vergangen, bis ich wieder nach Venedig gekommen bin, aber seither habe ich das circa 15 Mal, glaube ich, 17 oder 15, 17 Mal besucht und immer wieder Neues entdeckt und habe mir dann gedacht, ich werde, wenn ich alt bin, werde ich unter dem Nussbaum sitzen und drüber schreiben und mit dem Kopf in Venedig sein. Aber ich bin nicht alt geworden, ich bin im Kopf immer jung geblieben. Der Körper ist wie die Karosserie von einem Auto verrostet, aber der Motor läuft noch. Und so habe ich das letzte Mal, war ich vor 1,5 Jahren dort und konnte mich wieder nicht satt sehen. Mhm. Ich habe die Stadt wirklich durchwandert von Irrenhaus bis zum Krankenhaus, in dem ich dann selber als Patient zu liegen gekommen bin, alle großen Märkte und Museen und das Opernhaus und alles, das habe ich mir in vielen, vielen Stunden und Tagen und Wochen und Monaten zu Gemüte geführt und immer Notizen gemacht und fotografiert. Und mit diesem Schatz habe ich dann schon früher als jetzt begonnen zu arbeiten, nachdem ich meine beiden Zyklen fertig geschrieben habe. Und das waren wirklich ganz wunderbare Tage und auch Nächte, an denen ich mich mit den Materialien befasst habe.
Ja, man merkt ja gerade diese Liebe zum Dom in den detaillierten Beschreibungen. Ich habe das Buch gestern erstanden, es war schon etwas vergriffen. Sie haben gesagt, am 24. Februar war es dann öffentlich.
Ja.
Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe. Ein Shakespeare-Zitat.
Ja, aus vergeblicher Liebesmühe.
Ja.
Und ich beschreibe drin eine Frau zum ersten Mal als Roman-Hauptfigur.
Ist mir sofort aufgefallen, eine Heldin.
Ja, sie leidet, die Heldin, weil ihr Mann verstorben ist, und zwar in Venedig über eine Brücke gestürzt, über die Treppen einer Brücke. Das ist die ganz große Brücke am Hauptbahnhof. Und sie findet keine Ruhe, denn sie denkt, dass da irgendetwas gewesen sein muss, weshalb ihr Mann da verunglückt ist. Er hat sich gut in Venedig ausgekannt und dann kommt sie noch dahinter, dass er gar nicht in dem Hotel, das auch sie kennt, übernachtet hat, sondern irgendwo, und sie weiß nicht wo, und beginnt nun einfach mit der Suche nach den Spuren und nach Menschen, die er gekannt hat. Und gerät dabei immer tiefer in einen dunklen, mysteriösen Fall, Kriminalfall hinein, den man nachlesen kann.
Den man nachlesen kann. Und ich habe ja auch bemerkt beim Lesen schon bei den ersten Seiten, diese drei Bücher der Trilogie verzahnen sich ein wenig ineinander. Also es kommen Namen vor, die man schon aus vorherigen Romanen kennt, wie der Herr Aldrian.
Ja, das sind die zwei Hauptfiguren aus den ersten beiden Bänden. Die Irrfahrt des Michael Aldrian ist der Band 1 und aus dem Band 2 kommt dann der
Zauberer? Der Zauberer?
Der Zauberer vor, der zuerst ein Souffleur.
Genau.
Der Aldrian, das im ersten Band ist der Souffleur und der Zauberer, und im zweiten Band ist es ein Weinbauernsohn, der mit einer Weinbäuerin verheiratet war und dessen Vater Computerfachmann war. Mhm. und der nach Venedig gegangen ist, am Lido sich ein Haus gekauft hat, um mit seinen inneren Problemen fertig zu werden.
Also man kann einen von diesen drei Romanen einen einzeln lesen oder auch alle drei nach der Reihe.
Ja, schön. Die Figuren treten am Schluss dann alle auf. Aber es besteht keine Pflicht, alle drei zu lesen, sondern wenn man einen liest und das gefällt einem, liest man vielleicht auch noch einen zweiten oder dritten.
Natürlich. Man bekommt natürlich Gusto auf den Süden. Man möchte gerne Venedig sehen und dazu ist anscheinend auch dieser Bildband entstanden. Venedig, ein Spiegelbild der Menschheit. Ein sehr umfassendes Werk, wenn ich hier durchblättern darf.
Ja, es sind eigentlich die Fotografien meiner Spaziergänge und meiner Erkundungsgänge, die ich gemacht habe und die sich deshalb stark von so Reiseführern und so weiter unterscheiden, obwohl es auch von den bekanntesten Orten in Venedig Bilder gibt. So habe ich doch, glaube ich, über große Strecken meine eigenen Wahrnehmungen festgehalten, wie zum Beispiel eine Kellerwohnung, in der an den Eisenstäben vor den Fenstern Puppen hängen oder eben der Fußballplatz von Venedig oder der Borghesgarten.
Ja.
Der Borghesgarten ist nach dem Schriftsteller Borges genannt, ein Irrgarten, den seine Fans nach seinem Tod errichtet haben. Und das ist natürlich was ganz Großartiges, dieser Irrgarten, weil Borges ein sehr fantasiereicher Schriftsteller, ein großer war.
Das ist Steirer Stimmen, der Woche-Podcast aus der Steiermark über die Steiermark.
Fotografien stammen ja alle von Ihnen. Wie ist das?
Es sind auch noch ein paar Fotografien von meiner Frau dabei und von einem Freund Martin Beer sind auch zwei oder drei dabei, der etwas aufgenommen hatte, wo ich Schwierigkeiten hatte. Und zwar waren es kleine Fotografien von der Nervenheilanstalt von Venedig auf Fensterbänken, wo die Gesichter dieser alten Patienten aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts oder noch früher zu sehen waren. Und als ich dort fotografiert habe, waren diese Bilder zwar da, aber das Sonnenlicht hat so einen Eingefall gehabt, dass nur die Hälfte der Bilder im Licht war und die Hälfte war im Schatten. Und als wir dann gemeinsam dorthin gingen, habe ich ihn gebeten, das für mich zu machen, weil ich schon so oft dort war, dass ich den ganzen Weg nicht mehr zurücklegen wollte. Und das ist ein sehr guter Fotograf, Martin Beer, er ist der Mitherausgeber. Und meine Frau hat dann manchmal, wenn mir die Kameras schon zu schwer waren, mit dem Handy fotografiert und da haben wir dann auch ein paar hineingenommen.
Aber wie sind Sie überhaupt zur Fotografie gekommen? Ich glaube, es gibt ja mehr als 60.000 Fotos. Sie haben ja alles fotografiert. Sehr realistisch.
Begonnen habe ich damit in den 70er Jahren, also schon von ungefähr 50 Jahren, vor 50 Jahren. Und zwar in Amerika, als ich mit Wolfgang Bauer zum ersten Mal in Amerika war. Und wir waren sehr gut befreundet und haben uns 3 Wochen von San Francisco bis New York bewegt und da waren die Eindrücke so massiv und so intensiv, dass ich mit dem Notizemachen nicht mitgekommen bin und daher, ich hatte eine Kamera, ohne dies mit eine russische Zenit-Kamera, das war damals so eine sehr billige Kamera, sie war auch sehr einfach zu bedienen. Allerdings war es keine Automatik, sondern ich musste alles händisch einstellen. Und da habe ich dann Aber es war Spiegelreflexkamera und dadurch sind die Fotos schön geworden und bin dann später erst dann auf eine Canon gekommen und auf eine Nikon und habe diese Arbeiten mit der Kamera intensiviert. Und als ich dann hierher kam, in die Südsteiermark, habe ich den Atlas der Stille fotografiert und habe da bis heute immer weiter und weiter fotografiert, wenn sich irgendwas ereignet hat, von dem ich geglaubt habe, dass es wichtig ist. Und möchte eigentlich ganz gerne jetzt die veränderte Landschaft, die sich in den letzten 40, 50 Jahren ja massiv verändert hat, festhalten.
Was wird jetzt als nächstes literarisches Werk? Was werden Sie für die Leserschaft
bereithalten? Ja, das wird jetzt ein Weltuntergangsszenario sein, aber nicht wegen Corona. Das ist ein eigenes Kapitel. Die Corona-Geschichte muss man eigentlich ganz anders sehen, als in der Öffentlichkeit gesehen wird, nämlich, dass wir in einer Welt leben, in der wir einen Teil dieser Welt nicht sehen. Und dieser unsichtbare, für uns unsichtbare Teil sind eben die Mikroorganismen. Das sind aber auch Bakterien und Viren, die wir, mit denen wir zusammenleben und die wir zum Großteil auch für unser Leben brauchen, weil sie unsere Abwehrmechanismen damit verbunden sind. Und viele Organismen, Mikroorganismen tragen positiv zu unserem Leben bei und eben einige nicht. Und diese, die wir nicht beherrschen können, setzen uns zu.
Ja.
Aber wir sollten, glaube ich, auch diese Mikrowelt akzeptieren, wie sie ist und vielleicht unser Leben in vielen Punkten anders gestalten, als wir es bisher gestaltet haben. Das heißt, die Welt können wir sehen, wir können sie erfahren, wir können an ihr teilnehmen, aber es ist halt nicht alles nur Spaßgesellschaft, sondern es ist auch das Leben sehr ernst und trotzdem großartig. Man kann Reisender sein und muss kein Tourist sein, zum Beispiel. Ein Tourist will nur sein Wohlergehen und hat nur dieses Wohlergehen im Auge, aber ein Reisender interessiert sich einfach, wie andere Menschen leben und welche Kultur sie hervorgebracht haben und in welcher Natur sie leben. Und das zu erforschen, war immer schon ein Problem der Menschen und ich habe selber auch nie etwas anderes gemacht als Reisen. Ich habe das immer verachtet, nur rumzufahren sozusagen zum Spaß, sondern der Spaß gehört dazu, selbstverständlich, aber es gehört auch der Respekt vor Landschaft, Kulturen und Menschen, die woanders sind, ebenfalls dazu.
Schön, soviel ich weiß aus unserem letzten Gespräch, die Bienen und die Imkerei, das ist auch so ein Thema, das Sie sehr beschäftigt. Wie ist es dazu gekommen? Hat das hier mit der Weststeiermark zu tun? Okay.
Ich habe den großartigen Imker Herrn Zmuck, der ganz in meiner Nähe wohnt, schon früh kennengelernt. Und zwar, als ich noch in Obergreit gewohnt habe. Und den ersten Roman, der Schilje Ozean, geschrieben habe, habe ich an allen möglichen teilgenommen, Jagden, Fischfang. Und eines Tages sind vor unserem Haus, das ich gemietet hatte, 40 Bienenstöcke aufgestellt worden, ungefähr 10 Meter oder 8 Meter vor der Haustüre. Und der Mieter der mir sein Haus vermietet hat, hat auch diesen Imker seine Bienen aufstellen lassen. Und der hatte ich auch keine Einspruchmöglichkeit und ich habe mich sofort abgefunden und habe mir gedacht, okay, dann gehe ich dem Ganzen irgendwie auf den Grund und habe gleich mit dem Imker, während er das aufgestellt hat, ein Gespräch begonnen. Und als Stadtmensch war ich natürlich in erster Linie an Stichen interessiert und dann an Honig.
Ja.
aber nicht so. Das andere war mir alles fremd. Und der hat dann zu mir gesagt, als ich ihn fragte, wo ich mich da informieren könne, kennst nicht den Kadel von Frisch? Sag ich, den Namen habe ich schon gehört. Ja, der hat den Nobelpreis bekommen für die Bienensprache, mhm, weil er die Bienensprache entdeckt hat. Zusammen mit dem Lorenz, kennst du den auch? Sag ich, ja, den kenne ich schon. Aber mit Bienen hat er, ja, und hat mir dann gesagt, das musst du lesen, was er über Bienen geschrieben hat. Und dann habe ich meine Frau angerufen, bin ich ins Kaufhaus hinaufgelaufen und habe von dort aus meine Frau angerufen. Wir hatten kein Telefon, es gab auch kein Handy noch. Und habe sie angerufen und habe sie gebeten, dass sie mir dieses Buch besorgt und mit herausbringt. Und sie hat es mir noch am selben Abend, mhm, gebracht. Und ich habe dann bis 4 oder 5 Uhr früh gelesen, das ganze Buch auf einen Sitz ausgelesen, war dann total verzaubert. Mhm. Und das Buch habe ich dann noch öfters gelesen und dann die anderen Bücher von Karl von Frisch. Und inzwischen habe ich eine Bibliothek von etwa 200 Bänden. Alles, was wirklich zählt und gut ist an Bienen, Bienenlektüre habe ich gekauft und auch in englischer Sprache die Sachen, die es bei uns nicht, mhm, gegeben hat. Und ich habe dann immer weiter noch mit dem Bienenzüchter Zmuck, ja, engen Kontakt gehabt und auch mit seinem Sohn. Und schließlich haben die mir dort hinter dem Haus 3 Stöcke aufgestellt. Ja. Und ich hatte dann 3 Jahre diese 3 Stöcke zusammen mit dem damaligen Besitzer des Hauses Strohmeier und auch noch anderen Leuten, die hier Imker waren, hatte ich Kontakt und das war für mich ein ganz großes Erlebnis und Abenteuer, in diese fremde Bienenwelt einzudringen. Und ich habe dann nach 3 Jahren aufgehört, weil unser Enkel Simon damals bei uns die Ferien verbracht hat und ich Angst um ihn hatte, dass er gestochen wird. Mhm. Er war das doch nicht so gewohnt, ist nie gestochen worden. Aber ich habe ihm zuerst meinen Bienenhut gegeben. Wenn ich die Bienen gefüttert habe, sind sie herumgeflogen, weil die Bienen dann immer suchen, woher kommt diese Nahrung. Und dann suchen sie diese Nahrung zu finden und sind dann am Nachmittag, einen Nachmittag beunruhigt und fliegen, ja, halt herum. Und das habe ich dann aufgehört damit. Es hat mir aber sehr lange Leid getan und ich habe mich weiter mit den Bienen aber beschäftigt, also mit Lesen der Bienen und, mhm, über Bienensprache und so weiter. Das habe ich alles dann eigentlich ziemlich gut intus gehabt und habe es in verschiedenen Büchern bearbeitet, unter anderem eben in Landläufiger Tod, mhm, aber auch in weiteren Romanen, weil ich einfach jemand bin, der Bienen lieben gelernt hat.
Ja.
Obwohl ich von ihnen gestochen wurde.
Gibt es einen speziellen Honig, den Sie besonders bevorzugen?
Eigentlich mag ich alle Honigarten. Den Waldhonig genauso wie den Rapshonig. Mhm. Ich mag alles gern. Die Abwechslung ist angenehm.
Schön. Einen Steinwurf entfernt ist ja das Greithaus, auch genannt Kultur im Zentrum der Peripherie.
Ja.
Sie haben da ja maßgeblich zur Entstehung des Greithauses beigetragen.
Wie ist ja, dazu? Gemeinsam mit Zmuck, dem Sohn des Imkers, ja, einem der beiden Söhne des Imkers, also ja, ich glaube, er hat sogar 3, einer ist in Innsbruck, glaube ich, und der war in Amerika und dort das Haus, in dem John Steinbeck gewohnt hat, besucht und ist zu mir gekommen und hat dann gesagt, wieso machen wir nicht auch sowas, du bist jetzt da, du könntest uns da helfen, dass wir ein Kulturhaus dazu bauen in deiner Nähe. Und er war Lehrer an der Weinbauschule Silberberg, mhm, Und da ich den steirischen Wein sehr, sehr geliebt habe, habe ich das Gespräch immerhin ausgezögert und er ist jedes Mal mit einer Flasche Wein gekommen. Aber wir haben uns dann langsam aber sicher an diese Idee gewöhnt. Und wir haben dann auch das Land Steiermark dafür interessieren können, zuerst damaligen Vizelandeshauptmann der SPÖ, fällt mir jetzt der Name nicht ein, ich werde es nachher sagen. Ja. Den Joschi Greiner haben wir angesprochen drauf. Und natürlich dann die Frau Klasnik,
ja,
die auf eine sehr herzliche, menschliche Weise dazu beigetragen hat, durch eine Finanzhilfe dieses Haus zu erbauen. Es wurde von Schiffkowitz-Kowalski gebaut, das sind die Architekten. Und der Bienenzüchtersohn Smug hat sich auch organisatorisch daran beteiligt. Und es gab dann eine Zeit lang eine Phase der Missverständnisse, die wurden behoben. Und heute ist das Kreithaus nur durch das Missverständnis mit einem Virus nicht im Betrieb. Wir haben Vorschriften leider von den Politikern und dem Staat, verständliche Vorschriften, dass wir unser Programm einstellen mussten vorübergehend. Und wir hoffen, dass wir bald wieder den alten Rhythmus aufnehmen können.
Ja, es hat ja da wunderbare Ausstellungen schon gegeben. Einerseits natürlich mit ihren Fotografien. Ich denke aber auch an die Kalaschnikow von der Wally Export. Das war ja eine sehr herausragende.
Ja, wir haben eigentlich die gesamte österreichische Creme de la Creme der Malerei hier eingeladen gehabt und ihre Werke gesehen. Sehr oft, fast immer sind die Künstler selbst auch gekommen zu den Eröffnungen oder auch zu einem Tag, wenn wir Bohle ausgeschenkt haben. Das war von der Frau Wallner ein Einfall. Und da gab es dann auch immer Gespräche mit den Künstlern. Und wir haben natürlich, das Programm ist viel größer, umfasst die besten Kabarettisten und Musikkapellen. Und ich glaube, dass es ein Spektrum hat, das sich sehen lassen kann. Und es gab jetzt auch schon Aufmerksamkeit von Wiener Zeitungen und wir werden das jetzt ausdehnen mit der Presse auch über ganz Österreich und wurden eigentlich nur durch die Corona daran gehindert. Schon im Kurier und im Standard und Profil und so weiter Besuche von Journalisten und Berichte und das wollen wir weitermachen.
Da ist wahrscheinlich St. Ulrich geradezu exotisch für Leute, die von auswärts kommen. Dafür offerieren wir den tollen Schilcher.
Also die Künstler und die Journalisten waren alle immer sehr angetan. Die Künstler habe ich da betreut. Sie haben auch hier in den Hotels oder Gasthöfen gewohnt. Manche auch bei mir. Und sie waren sowohl von der Betreuung als auch von den Menschen, die hier leben, sehr angetan und haben sehr lebhafte Gespräche oft geführt mit ihnen. Das ging auch im politischen Bereich oder auch in den religiösen Bereich mit den Bischöfen und mit den Politikern. Bundespräsident Fischer zum Beispiel. Und da haben wir den Eindruck gehabt, dass das doch eine Bereicherung vielleicht für die Menschen ist, die hier leben.
Schön gesagt. Ich möchte zum Abschluss hin noch einen Ausflug in die Sportwelt machen. Soviel ich weiß, sind Sie ja sehr fußballaffin und seit 5 Jahren sogar Ehrenbotschafter des SK Sturm. Wie kam es zu dieser Leidenschaft, König Fußball?
Ich bin ja noch in der Kriegszeit geboren, 1942. Und nach dem Krieg, nach 1945, hat es eigentlich nichts gegeben. Es war in unserer Welt, war in der Kinderwelt und meiner Familienwelt und so, war eigentlich alles zerstört. Und wir haben dann in Gösting, das ist ein Randbezirk von Graz, in einem Haus gewohnt, das zu meiner Freude direkt gegenüber der Mülldeponie von Graz war. Das war die Strafe für meinen Vater und meine Mutter, die Mitglieder der NSDAP gewesen waren. Was mich dann später, als ich Jugendlicher war, eigentlich mein ganzes Leben beschäftigt hat. Und am meisten hat mich fasziniert, dass meine Eltern so liebevoll mit uns Kindern umgegangen ist und trotzdem so eine hässliche politische Partei wählen konnten. Und dieser Zwiespalt hat mich dann über 34 Jahre lang mit beschäftigt, mit schriftstellerischer Arbeit. Und ich hatte zu meinen Eltern bis zu ihrem Ableben immer ein sehr gutes Verhältnis, aber ich habe halt nicht mit meiner Meinung hinter dem Berg gehalten. Und in dieser Zeit als Kind, als wir nichts hatten, gab es eine Hemdenschneiderei in der Nachbarschaft. Und dort hat eine Dame, die die Hemdenschneiderei geleitet hat, uns Stoffbälle gegeben. Also sie hieß damals Fetzenlaberl.
Fetzenlaberl, ja.
Diese Stoffreste aus Hemden waren unsere ersten Fußbälle schon als Kinder. Und dann, als ich 10 Jahre alt war, 1952, hat mich dann mein Vater mit dem Großvater und den Brüdern zum ersten Spiel, das ich am Fußballplatz gesehen habe, zum Sturm gegeben. Das Sturmstadion war aber gesperrt und das Spiel fand auf dem Grazer Sportclubplatz statt. Und das war gegen Wiener Neustadt und Sturm hat 9:0 gewonnen. Und das habe ich geglaubt, dass das immer so weitergeht. Aber schon das nächste Spiel haben wir zu Hause verloren. Aber die Leidenschaft war da und ist geblieben. Und ich habe eigentlich fast mein ganzes Leben jedes zweite Wochenende am Sturmplatz mehrere Stunden verbracht. Dann später mit den eigenen Kindern und Enkelkindern. Und das ist so ein Teil in meinem Leben, den ich deswegen so liebe, weil ich einmal wieder 2 Stunden in meine Kindheit zurückkehre und auch abgeschieden bin von allen übrigen Motiven und Themen und was halt vorgefallen ist. Da ich mein Großvater und mein Vater ebenfalls schon lange Zeit mit Sturm Graz beschäftigt hatten, waren die Heimwege immer besonders interessant. Als wir noch Kinder in Gösting waren und mein Vater als Arzt und der Großvater als Glasmacher aus 2 verschiedenen Perspektiven auf das Spiel gesehen haben.
Ja.
Der Großvater war ein sehr guter Schachspieler, war sogar steirischer Meister im Schachspiel. Und der Vater war selbst ein sehr guter Sportler gewesen, im Schwimmsport. Und die haben mich dann aufmerksam gemacht, wie ich ein Spiel anschauen muss, nämlich was war der Fehler, was war gut, was war schlecht, wie war der Schiedsrichter. Und das ging den ganzen Heimweg und der war über 1,5 Stunden an der Mur entlang. Und da wurde alles besprochen, jedes Tor. Und es hat dann noch keinen Wechsel gegeben wie heute. Spieler wurden noch nicht ausgewechselt. Damals haben 2 Verteidiger, 3 Mittelfeldspieler und 5 Angreifer gespielt. Und heute spielt man 4-4-1 oder 442 oder 532. Also das sind ganz verschiedene Systeme, die heute gespielt werden. Früher waren relativ viele Tore gefallen, weil 5 Angreifer und 2 Verteidiger und der Tormann konnten natürlich nicht so abwehren, wie das heute beim modernen Fußball ist. Aber die Leidenschaft ist geblieben und ich habe dann viele Spieler auch kennengelernt, wie den Kaiser zum Beispiel, den Mittelstürmer von Sturm, den habe ich im Krankenhaus besucht. Ja. Oder den Beintinger und ja, fast alle Spieler, die bei Sturm gespielt haben, mit denen hatte ich dann Kontakt oder habe sie wie den Fuchs auch im Steirerhof getroffen, Bier getrunken mit ihnen und nach den Matches über den Spielverlauf gesprochen. Und das ist eine Leidenschaft geblieben, die heute noch immer da ist. Ich schaue mir alle Spiele am Platz selber an. Ich wurde von Sturm bei meinem 70. Geburtstag aufgenommen und eingeladen auf den Präsidententisch. Mhm. Und das, seither darf ich dort sitzen weiterhin, weil man gesehen hat, dass ich mich gut auskenne und schon so lange über den Fußball Bescheid weiß. Und auch dort zum Beispiel den 90-jährigen Alfred Körner, der Ehrengast war von Rapid, bei einem Spiel Sturm Rapid, hat man ihn vorgestellt und ich habe ihm erzählt, dann, wie ich ihn als Kind spielen gesehen habe. Und das war auch bei anderen bekannten Fußballern von Sturm Graz, der Fall Paulitsch und so weiter, die habe ich dann alle noch gesehen und am Präsidententisch mit ihnen gesprochen, sowie auch zu den Trainern. Und das waren Starre schon in den frühen Jahren, da war ich noch nicht Sturm, am Sturmtisch, da hat es das noch nicht gegeben, aber da habe ich sie privat getroffen, Länderspiele, Koller, mit dem hatte ich guten Kontakt und eigentlich mit allen Spielern, besonders mit Franco Foda, der dann Sturmtrainer war, aber jetzt Nationaltrainer ist, und auch mit der Legende Ivica Osim, den ich, glaube ich, am meisten von allen geschätzt habe, weil das war ein Merlin des Fußballsports.
Das ist Steirer Stimmen, der Woche-Podcast aus der Steiermark über die Steiermark.
Ja, das sind schön, an all diese Namen zu hören. Und das war jetzt eine sehr weite Reise, die wir jetzt bis hierher verfolgt haben. Eine abschließende Frage noch zu unserem Podcast. Das heißt der Steirer Stimmen. Was macht für Sie das Land, die Steiermark im Besonderen aus, gerade für Sie als so weit gereister Mensch?
Also ich muss sagen, dass ich auch Wien liebe. Gleich vorweggenommen, ich habe auch in Wien eine Wohnung und habe früher immer das halbe Jahr in Wien und das halbe Jahr in der Steiermark verbracht. Das ist aber jetzt durch die Corona-Geschichte, aber auch durch eine Erkrankung, die ich hatte, sehr schwer möglich. Und jetzt habe ich die letzten 3-4 Jahre alle in der Steiermark verbracht. Mhm. Und auch den Winter so richtig heuer genießen können, weil es Schneefall war.
Und kalt.
Und das hat mich an viele Kindheits- und Jugenderinnerungen wiederum erinnert. Mhm. Und ich liebe die Jahreszeiten in der Steiermark, das am Land. Ich kann da den Wechsel der Jahreszeiten stundengenau beobachten, wann die Frühlingsknotenblumen kommen und die Veilchen und die Krokusse und die Primmeln und wann der Schnee verschmilzt und verschwindet und wann die Bäume blühen. Und ich habe einen Garten, in dem ich hier sitzen kann und dann den Wechsel der Jahreszeiten erleben kann. Und das sind für mich ganz, ganz wunderbare Erholphasen, wenn ich das machen kann oder im Wald spazieren kann. Oder eben mit meinen Katzen spiele, wir haben insgesamt 7 Katzen, die freien Eintritt haben, sind den ganzen Tag unterwegs und schauen sich die Gegend an. Aber wenn es sehr kalt ist im Winter, dürfen sie ins Haus reinkommen und auch im Haus übernachten. Aber sie gehen dann trotzdem gerne immer wieder hinaus und verbringen auch im Winter, auch bei Schnee, Tagen viele Stunden heraus.
Und was zeichnet so den Steirer aus? Weil Sie auch gemeint haben, Gäste, die ins Kreithaus gekommen sind, haben sich sehr gut mit den Einheimischen getan. Gibt es so eine bestimmte Qualität?
Die Menschen hier sehr gerne. Wir haben anfangs Schwierigkeiten gehabt, weil ich hierher gekommen bin und ein, ja, wie Sie mich am Anfang genannt haben, einen Kosmopoliten. Und die haben vielleicht geglaubt, dass ich da hochnasig herumgehe. Aber ich habe großen Respekt vor den Menschen, die eigentlich universal gebildet sind. Sie können ihre Autos reparieren, sie können den Traktor reparieren, sie können mit Bienen umgehen, sie können mit Rindern umgehen, mit Schweinen, mit Hühnern und haben zur Familie eine enge Bindung, die oft beispielgebend ist. Und sie sind Waldarbeiter, genauso wie auf dem Acker, und züchten Fische. Und ich bin überwältigt eigentlich von dem Leben, das die Menschen hier führen. Und die Anfangszeit sind vergessen. Sie gehören natürlich genauso dazu wie die jetzt die Zeit. Ich spüre starke Nachbarschaftshilfe, wenn es irgendwie notwendig ist. Wir haben Menschen, die uns den Wein am Haus schneiden und den Baum schneiden. Wir haben Gärtnerinnen, die Blumen pflegen. Und wir haben da einen kleinen Pool, den die Enkelkinder von uns und jetzt schon Urenkel benutzen und wo sie schwimmen gelernt haben. Also das sind sehr enge, nahe Bezüge zur Welt hier und zur Umgebung, und das hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. Und ich fühle mich jetzt hier eigentlich, um es ganz ohne Schmalz zu sagen, es ist meine Heimat da.
Schön. Wir sehen gerade den Sonnenuntergang unter dem Nussbaum und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
Gerne.